In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 1. August 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Freiburg und Freiburgerinnen stehen auf rechtsextremen Feindeslisten. Von den im Internet veröffentlichten rechtsextremen Feindeslisten mittlerweile verstärkt Aufmerksamkeit erfahren. Viele Betroffene fühlen sich von den Behörden nach wie vor alleingelassen. Auch der Freiburger Journalist Bernhard Amelung fand seinen Namen vor kurzem auf der sogenannten Wir kriegen euch alle Liste. Danke und tschüss. Baden-Württemberg entlässt LehrerInnen in die Ferien. In den Ferien. Nicht in die Freizeit, sondern führen 9000 Menschen in die Arbeitslosigkeit. Radio Dreieckland sprach mit Doro Moritz, der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Doch zunächst zu den Nachrichten. Radioaktive Brennelemente verpacken. Die Betreiber der Schweizer Kernkraftanlagen Leibstadt und Gösgen haben eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Verpackungsanlage für radioaktive Brennelemente in Auftrag gegeben. Die nahegelegene badische Gemeinde Walzow-Ziegen hat sich in einer Erklärung gegen den Bau einer solchen Verpackungsanlage gewandt. Laut parlamentarischer Staatssekretärin im Bundesumweltministerium Rita Schwarze-Löhr-Sutter, SPD, ein grenznaher Standort sei nur aus zwingenden sicherheitstechnischen Gründen annehmbar. Straßburg im Auto mit französischer Umweltplakette. Als Maßnahme gegen die Feinstaubbelastung und hohe Ozonwerte hat die Europametropole Straßburg am 1. November 2017 eine Umweltplakette für motorisierte Fahrzeuge eingeführt. Sie gilt am vierten Tag des sogenannten Ozon- oder Feinstaubalarms, den die Stadt Straßburg immer dann ausruft, wenn die Umweltbelastung besonders hoch ist. Auch ausländische Fahrzeuge, Pkw, Motorräder, Lkw und Busse müssen mit der Plakette ausgestattet sein, wenn sie an einem Tag mit hoher Umweltverschmutzung im Großraum Straßburg fahren möchten. Die deutsche grüne Feinstaubplakette ist dort nicht gültig. Die französische Umweltplakette kostet 4,21 Euro und kann ganz einfach über die deutsche Internetseite der französischen Regierung erworben werden. Wer bei Ozonalarm keine französische Umweltplakette hat, zahlt zwischen 45 und 135 Euro Strafe. Der ÖPNV ist allerdings in der Zeit des Ozonalarms günstiger in Straßburg. Dünnblattkäfer lebt noch. Eine seltene Käferart wurde im Federnseemoor bei Bad Buchau, Baden-Württemberg, wieder gesichtet. Die Art gilt in Baden-Württemberg als ausgestorben oder verschollen. Mit dem seltensten Status auf der aktuellen roten Liste der Blattkäfer des Landes, dem Status 0. Der letzte Nachweis im Südwesten gelang 1973. Der kleine kugelige schwarze Käfer mit roten seitlichen Streifen im Halsschild ist ein Relikt einer eiszeitlichen Tierwelt. Genau wie andere eiszeitliche Pflanzen und Tiere ist der Dünenblattkäfer auf eine offene Moorlandschaft mit kühlem Lokalklima angewiesen. Das Federnseemoor hat landesweit die bedeutendsten oder sogar einzigen Vorkommen des Dünenblattkäfers, der Karlszepters, des Kurzflügelkäfers, Tiafolia beconis, der Sumpfglanzkraut-Orchidee und des Randring-Perlmutzfalters. Mit künstlichen Flutungen und ökologischer Bewirtschaftung kann heute das Federnseemoor in einer Zusammenarbeit zwischen NABU und EU erhalten werden.
Immer wieder tauchen im Internet in den letzten Jahren Listen auf, die Namen und teilweise Kontaktdetails von PolitikerInnen, JournalistInnen und AktivistInnen enthalten. Erstellt werden sie von Mitgliedern der rechtsextremen Szene, die damit die Betroffenen einschüchtern und mundtot machen wollen. Wer mit seinem Namen und seiner Adresse auf einer Liste auftaucht, die mit »Wir kriegen euch alle« überschrieben ist, soll Angst haben. Das ist das Kalkül hinter solchen Veröffentlichungen. Von der Polizei fühlen sich die Betroffenen oft alleingelassen. Zum einen informieren die Behörden nicht automatisch alle Personen, die auf sogenannten Todeslisten auftauchen. Je nach Bundesland entscheiden die Landeskriminalämter selbst, wann und wen sie kontaktieren und beraten. Zum anderen berichten viele der Betroffenen, dass sie, wenn sie denn Anzeige erstatten, nicht ernst genommen werden, obwohl unter anderem auch der ermordete Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf einer der Listen auftauchte. So hat es auch Bernhard Amelung erfahren. Der Freiburger ist Journalist bei der Badischen Zeitung. Sein Name stand mit Kontaktdetails auf der sogenannten Wir kriegen euch alle Liste.
Sie haben durch die Opferberatungsstelle in Baden-Württemberg davon erfahren, dass Ihr Name auf einer dieser Listen, genauer gesagt auf dieser Hashtag Wir kriegen euch alle Liste stand. Was war denn die erste Reaktion?
Die erste Reaktion war, dass ich den Brief von diesem Verein Leuchtlinie e.V. gelesen habe und mir zunächst, im ersten Augenblick gedacht habe, das ist einfach nur eine Werbung und ein ganz mieser Trick, damit ich diesen Verein unterstütze, weil man ja ganz oft von irgendwelchen Vereinen solche Post bekommt, die dann was schreiben. Es klingt so ein bisschen reißerisch und man macht sich da auch erstmal keine Gedanken und legt das einfach weg. Eine Stunde später hatte ich mir aber überlegt, Moment mal, wer ist der Träger des Vereins, wer steht da hinten dran? Jetzt liest du das nochmal genauer durch, habe das dann auch durchgelesen und dann war ich schon etwas alert, weil ich 14 Tage zuvor auf der Webseite von Neues Deutschland eben den ersten Bericht zu diesem Thema gelesen hatte, dass es diese Drohliste gab, dass die mehrfach bei Indie Media hochgeladen wurde und wieder runtergenommen wurde. Und dann habe ich mich damit näher befasst, habe diese Liste dann auch gefunden und tatsächlich meinen Namen dort gelesen und hatte dann noch am selben Abend der Ansprechpartnerin, die da genannt war, eine kurze E-Mail geschrieben, habe gesagt, dass ich mich am Montag dann, das war an einem Freitag, wo ich Bescheid bekommen hatte, dass ich mich am Montag melden werde. Und also eben zuerst so, kann ich sein? Das glaube ich nicht. Und im zweiten Augenblick war das so, oh, doch, da ist was. Also war Verwunderung.
Das heißt, eine sofortige Erklärung oder so, wie der Name da gelandet sein könnte, die kam Ihnen erstmal gar nicht in den Sinn.
Ich hatte drüber nachgedacht, wie das passieren kann. Und kam aber letzten Endes zu keiner Erklärung, weil das Thema Rechtsextremismus oder Neonazis, das ist nicht das, worüber ich als Journalist hauptsächlich berichte. Ich bin Lokaljournalist bei der Badischen Zeitung in Freiburg und das macht einen dann schon stutzig, weil man auf einer Liste steht, auf der man eigentlich nicht stehen möchte. Wenn man jetzt von der persönlichen Haltung ausgeht, würde ich sagen, ja, da passe ich gut dazu, klar. Da sind sehr viele Aktivisten, Politiker, Journalisten, die sich, sage ich mal, gegen Rechtsextremismus oder gegen Faschismus deutlich zu Wort melden. Das tue ich auch, allerdings eben in sozialen Netzwerken. Und das war dann so der zweite Schritt, wo ich gedacht habe, ganz viele auf dieser Liste, denen folge ich auf Twitter, mit manchen bin ich auf Facebook befreundet, dass über irgendeine Liste oder, sage ich mal, so ein Durchkämmen von anderen Kontaktlisten mein Name auch mit ins Spiel kam und der Verfasser dieser Liste, die Verfasser der Liste, sich dabei gedacht haben muss, naja, der Vollständigkeit halber, der taucht da in so vielen anderen Listen auf, hauen wir den da auch noch dazu.
Solche Listen tauchen vor allem in den letzten Jahren immer wieder auf. Die größte bisher bekannte ist die sogenannte Nordkreuz-Liste mit rund 25.000 Namen. Die ist allerdings aus einem Hack entstanden. Also da wurde ein Versandhandel, ein Punk-Versandhandel gehackt und daraus ist diese Liste entstanden. Diese Hashtag Wir kriegen euch alle Liste ist jetzt deutlich kleiner. Die hat nur rund 200 Namen und Kontaktdetails. Die Polizei sagt aber auch hier, obwohl das eben kein groß angelegtes Abfischen von Daten war, es besteht keine Gefährdungslage. Wie wurde denn diese Einschätzung Ihnen gegenüber begründet?
Überhaupt nicht. Da wurde letzten Endes nichts dazu gesagt, weder bei der Polizei noch anschließend nach Einstellung des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft. Da hat die Staatsanwaltschaft lediglich erkannt, es liegt keine Gefährdungslage vor, Punkt. Keine Erklärung, keine Begründung.
Es gibt ja keine Erkenntnisse über den Urheber oder die Urheber dieser Liste. Das heißt, es wurde auch keine Ermittlung in diese Richtung angestellt, sodass man sagen konnte, wir wissen derzeit noch nicht, wer die Urheber sind. Deshalb behalten wir das Ganze im Auge. Deshalb wird diese Anzeige erst einmal noch nicht irgendwie zu den Akten gelegt.
Diesbezüglich wurde mir jedenfalls nichts mitgeteilt. Das Einzige, was ich eben erfahren hatte, war durch den Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft, dass nicht weiter ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat keine Strafbarkeit nach Strafgesetzbuch erkannt, auch keine Verletzung von Normen des Bundesdatenschutzgesetzes. Es liege auch keine Ordnungswidrigkeit vor, und zwar unter anderem auch mit der Begründung, dass meine persönlichen Daten, die auf dieser Liste stehen, sowieso schon in einem digitalen Adressbuch aufgeführt werden und auf meiner Webseite, die ich betreibe, im Impressum. Und damit hat sie entschieden, hast die Daten selber ins Netz gestellt. Kann passieren, dass man auf eine Liste kommt, ist nicht strafbar. Könnte man vielleicht auch anders begründen, das weiß ich nicht. Vor dem Hintergrund, dass eben in dieser Liste viele andere Menschen, die da aufgeführt waren, auch bedroht wurden oder mit Beleidigungen überzogen wurden, hatte die Staatsanwaltschaft Freiburg trotzdem nicht gesagt, ja, möglicherweise besteht da ein Anfangsverdacht, dass es Menschen gibt, die dir möglicherweise auch was Übles wollen. Wurde nicht erkannt.
Der Deutsche Film- und Journalistenverband fordert jetzt den größtmöglichen Schutz, Zitat, für die betroffenen JournalistInnen. Auch die Beratungsstelle Leuchtlinie, über die wir schon gesprochen haben, sagt, dass die betroffenen Personen zumindest informiert über ihre Handlungsmöglichkeiten aufgeklärt werden sollen und eben an Beratungsstellen verwiesen werden sollen. Welche konkreten Maßnahmen wären denn für Sie wichtig?
Zuallererst Aufklärung, Öffentlichkeit schaffen, Bewusstsein schaffen, dass es eben ein Potenzial an Menschen gibt, die andere Menschen, die nicht ihrer Gesinnung entsprechen, die nicht ihrer politischen Ausrichtung entsprechen, einschüchtern wollen, mundtot machen wollen, zum Schweigen bringen und letzten Endes, davon kann, finde ich, und darf man spätestens seit dem Fall Lübcke ausgehen, auch beiseite schaffen wollen. Und da erwarte ich mir von behördlicher Seite, also von staatlicher Seite, ob das Polizei ist, ob das Innenministerium ist, eine ganz deutliche Haltung, dass wir sagen, wir akzeptieren das nicht. Wir gehen aktiv auf die Betroffenen zu, wir bieten ihnen Hilfe an. Wir bieten ihnen Hilfe an bei der Einleitung von Ermittlungsverfahren. Wir bieten ihnen aber auch hinterher eine Begleitung an. Sei das, dass sich eine Ermittlungsbehörde auch mal meldet und sagt, aktuell finden wir noch nichts, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, wir bleiben da aber dran, weil es die Haltung, sage ich mal, eines Rechtsstaats sein sollte, dass so etwas nicht geschieht.
Jetzt ist es ja Ihrerseits auch ein großer Schritt zu sagen, ich mache die Tatsache öffentlich, dass ich auf so einer Liste stehe und stelle mich damit noch mehr sozusagen oder in die Öffentlichkeit mit meiner Person und biete in Anführungszeichen auch ein Gesicht zu diesen Kontaktdetails. Das machen Sie nicht nur hier im Interview, sondern auch in einem Bericht des MDR-Magazins Fakt. Wie ist es denn zu dieser Abwägung gekommen, zu sagen, nee, ich akzeptiere diese Haltung der Behörden nicht, ich gehe damit jetzt an die Öffentlichkeit?
Das ist letzten Endes ein Schritt, der auch aus meiner Arbeit resultiert. Ich bin ja als Journalist tätig und bin da selber auch dankbar, wenn ich Gesprächspartner finde, die bereit sind, auch sich zitieren zu lassen, die mit ihrer Person an die Öffentlichkeit treten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich sage, da muss Öffentlichkeit geschaffen werden. Und gerade in meinem Beispiel, ich bin ja jetzt weder ein Sascha Lobo noch eine Katharina König-Preuß, die tatsächlich eine sehr breite Öffentlichkeit ansprechen, sondern, sag ich mal, jemand ganz Kleines, ein kleiner Fisch in einem riesengroßen Becken. Das zeigt aber auch, und da dachte ich mir, ich möchte auch zeigen, wie solche Menschen arbeiten, dass es nicht nur darum geht, jemand ganz Großes auf eine Liste zu packen, sondern auch Kleine einzuschüchtern. Und das lasse ich mit mir nicht machen. Das ist vielleicht für manche anderen Menschen anschaulicher, greifbarer, gerade auch auf lokaler Ebene, dass man sagen kann, ah, interessant, das ist es nicht nur ein Künstler, ein Politiker, der da auf der Liste steht, sondern das könnte theoretisch mein Nachbar sein. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, da gehe ich an die Öffentlichkeit damit oder ich reagiere auf Anfragen und sage, ich bin bereit, dazu Stellung zu nehmen.
Name und Kontaktdetails des Freiburger Journalisten Bernd Amelung tauchten vor kurzem auf einer rechtsextremen Feindesliste auf. Über seine Reaktion und seine Kritik an den Strafverfolgungsbehörden sprach er mit Radio Dreieckland. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Auf eine Anfrage beim baden-württembergischen Innenministerium, wie viele Personen im Südwesten betroffen sind und nach welchen Kriterien über eine mögliche Gefährdung entschieden wird, gab es bis zur Sendung noch keine Antwort.
Zwei Beiträge zur Lehrerinnenentlassung 2018.
Im nächsten Interview geht es um die allsommerliche Entlassung von tausenden Vertretungslehrerinnen und um die Forderung aus der Grünen Fraktion ab Sommer 2019, keine Lehrkräfte mehr über die Sommerferien zu entlassen.
Ja, mich wundert, dass die Grünen das vollmundig fordern, aber genau diesen Vorschlag ja seit Jahren blockieren. Also und wenn man das ernsthaft machen will, dann frage ich mich natürlich, wieso macht man das jetzt eine halbe Woche bevor die Ferien anfangen? Also mir fehlt da ein bisschen die Worte, was die Sachen, also was die Glaubwürdigkeit der Grünen Fraktion angeht, weil das ist eine Forderung, die jetzt schon seit vielen Jahren im Raum steht. Und ich weiß noch, dass in der letzten Legislatur insbesondere auch an den Grünen gescheitert ist, dass wir diesen völligen Missstand endlich mal beseitigen können. Es ist eine Forderung, die auch die Opposition, insbesondere die SPD, jetzt seit einigen Jahren erhoben hat. Und jetzt eine Woche oder anderthalb Wochen vor Ferienbeginn damit zu kommen, das fällt den Grünen aber reichlich spät ein.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese Forderung von der Grünen-Fraktion auch von der Landesregierung umgesetzt wird?
Naja gut, immerhin ist es der Seniorpartner in der Regierung. Also wenn Sie sich einigermaßen ernst nehmen, dann bringen Sie so eine Forderung hoffentlich dann, wenn Sie sie auch durchsetzen können. Immerhin stellen die Grünen auch die Finanzministerin. Und genau an der ist es ja bislang auch gescheitert. Also das ist ein Umstand, der gerade auch in Anbetracht der jetzigen Haushaltslage, und die hat sich deutlich verbessert innerhalb der letzten 5 Jahre, eigentlich so nicht mehr haltbar ist. Also es gibt jetzt keine Ausreden mehr und man muss diesen Missstand wirklich jetzt abschaffen.
Laut den Grünen gäbe es 650 von über 3000 Lehrerinnen, die von einer entsprechenden Regelung profitieren könnten und im Sommer nicht länger arbeitslos würden. Würden Sie sich auch dieser Einschätzung anschließen?
Also das überrascht mich jetzt gerade, weil meines Erachtens müsste die Zahl fast etwas höher sein, weil 600 von 3000, das würde mich überraschen, wenn es nur so wenige sind, weil es gibt von mir aus, sage ich jetzt mal, eine funktionale Begründung, wenn man jemand im Mai, April, im März einstellt und dann sagt, das ist jetzt wirklich eine Ad-hoc-Krankenvertretung, dass man die Person nicht weiter beschäftigt.
Soweit Stefan Fulstblei, der Fraktionsvize der SPD-Opposition im Landtag. Und im nächsten Interview geht es ebenfalls um die allsommerliche Entlassung von tausenden Vertretungslehrerinnen und um die Forderung aus der Grünen Fraktion ab Sommer 2019, keine Lehrkräfte mehr über die Sommerferien zu entlassen. Ich bin nun mit Matthias Schneider verbunden, dem Geschäftsführer der Bildungsgewerkschaft GEW Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Schneider.
Ja, guten Tag nach Freiburg.
Ihre Gewerkschaft fordert seit Jahren regelmäßig, dass das Land mit der Praxis aufhört, Lehrerinnen jahrelang mit befristeten Kettenverträgen zu beschäftigen und über die Sommerferien zu entlassen. Nun fordert auch die regierungstragende Fraktion der Grünen dasselbe von der Landesregierung. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Forderung der GEW damit umgesetzt wird?
Ja, es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, wobei die Grünen ja nur für einen Teil, und zwar den kleineren Teil dieser befristet Beschäftigten ins Auge fasst, dass diese in den Sommerferien bezahlt werden. Wir können nicht nachvollziehen, warum nicht für alle befristet Beschäftigten die Sommerferien bezahlt werden können und denken auch, dass das überfällig ist, auch mit Blick darauf, dass andere Bundesländer schon längst reagiert haben und im nächsten Jahr auch im Nachbarland Rheinland-Pfalz die befristet Beschäftigten die Sommerferien bezahlt bekommen.
Die grüne Fraktion geht davon aus, dass das Land rund 650 befristet beschäftigten Lehrerinnen künftig in unbefristeten Verträgen übernehmen könnte. Jetzt aus der Sicht der GEW, wie viele der Lehrerinnen, die aktuell befristet beschäftigt werden, sollten eigentlich unbefristet übernommen werden oder über die Ferien bezahlt werden?
Also es wäre natürlich sinnvoll, wenn alle, und es sind nächsten Mittwoch 9000 Lehrkräfte, das ist keine kleine Gruppe, die alle arbeitslos werden. Das sind ja zum einen die befristet Beschäftigten, die in der Vertretungsreserve angestellt sind, und es sind auch die Referendare, die entlassen werden, obwohl ein Großteil von denen dann im September im Schuldienst übernommen wird. Also Zielsetzung muss sein, dass man diesen Zustand abschafft. Wünschenswert wäre vielleicht, wenn man sagt, man will dieses schrittweise angehen, dass man einen klaren Stufenplan vereinbart, dass jetzt die Grünen sagen, nur die sogenannten Erfüller, also die Voraussetzungen mitbringen für eine Festanstellung, sollen einen Vertrag bekommen, ist ein kleiner Fortschritt. Wir glauben aber auch, dass die anderen, die befristet beschäftigt sind und jetzt seit Monaten dafür sorgen, dass der Unterrichtsbetrieb in den Klassenzimmern in Baden-Württemberg aufrechterhalten wird, trotzdem die Sommerferien bezahlt kriegen sollten. Ein eigenes Thema ist noch, dass man einfach auch die ständige Lehrerreserve in Baden-Württemberg, die mit 1666 Stellen viel zu gering ist, endlich aufstockt und alte Pläne, die 2003 auf Eis gelegt wurden, wieder aufnimmt.
Das Kultusministerium geht davon aus, dass das Land eigentlich kaum weitere Vertretungslehrerinnen unbefristet beschäftigen könnte. Das Ministerium zieht dabei von allen Lehrerinnen mit Zeitverträgen diejenigen ab, die keine voll ausgebildeten Lehrkräfte sind, diejenigen, die pensioniert sind und diejenigen, die angeblich kein Interesse an eine unbefristete Anstellung haben, weil es für sie einen Ortswechsel bedeuten würde. Hat das Kultusministerium nicht recht mit dieser Einschätzung?
Wie gesagt, es geht ja einmal darum, die Frage, gibt es dauerhafte Perspektiven für einen Teil der befristet Beschäftigten? Die anderen, die befristet beschäftigt werden, und das sind eben fast 4.000 im Land, die können ja trotzdem einen neuen befristeten Vertrag, es behandelt sich dabei fast immer um Verträge mit Sachgrund, bekommen. Und dann muss klargestellt sein, dass diejenigen, die wieder gebraucht werden im Herbst, auf jeden Fall auch die Sommerferien bezahlt bekommen. Und das kann man auch mit den anderen beschäftigten Gruppen machen. Deswegen ist es ein fadenscheiniges Argument aus dem Kultusministerium, auch von Seiten der Grünen, dass sie nur für diese eine Gruppe eine Verbesserung anstreben und alle anderen dürfen weiter nächste Woche zur Arbeitsagentur gehen und sich nach langen Wochen und Monaten im Klassenzimmer für die Sommerferien arbeitslos melden. So einen Zustand kennen wir aus keinem anderen Betrieb und keinem anderen Unternehmen, schon gar nicht im Schulbereich.
Die SPD, die seit 2016 wieder in der Opposition sitzt, kritisiert, dass sich die Grünen sehr spät dem Thema der sommerlichen Arbeitslosigkeit von Lehrkräften annehmen, nachdem sie sich jahrelang taub gestellt hatten. Was halten Sie von dieser Reaktion der SPD?
Sie hat natürlich recht damit, wobei auch die SPD sich nicht mit Ruhm bekleppert hat. Man muss eigentlich sagen, dass für alle Parteien, FDP und CDU waren bis 2011 in der Regierungsverantwortung, haben diesen Zustand nicht abgeschafft, obwohl wir das immer wieder zum Thema gemacht haben. Grüne und SPD waren 5 Jahre in der Regierungsverantwortung, hatten das im Wahlkampf versprochen, dass sie das sofort ändern werden und haben es in 5 Jahren nicht geschafft, das abzustellen. Und auch vor der letzten Landtagswahl im Jahr 2016 haben Grüne und CDU Bildungspolitiker in Wahlkampfveranstaltungen immer wieder darauf hingewiesen, dass das eine Praxis ist, die man ändern muss. Außerdem ist nichts passiert. Jetzt gibt es wohl einen kleinen Fortschritt, wenn die Grünen sich durchsetzen, aber das sind wir erstmal gespannt drauf, weil bisher die Kultusministerin, die ja das CDU-Parteibuch hat, da keine Bewegung zeigt in dem Punkt. Und viel wichtiger erscheint uns auch nochmal, dass man auch mittelfristiger denkt und sagt, wir haben nun mal im Schuldienst mit etwa 120.000 Beschäftigten dauerhafte Ausfälle, die im Moment wohl so bei 6.000 bis 7.000 liegen und haben gleichzeitig nur eine ständige Lehrerreserve mit 1.666 Stellen. Das kann schon ein Grundschüler ausrechnen, dass da etwas nicht stimmt und dass es zu massiven Ausfällen kommt, weil eben nicht genügend Lehrkräfte für die ständige Vertretungsreserve eingestellt werden. Und das ist ja die andere Baustelle, dass die Landesregierung da Vorsorge treffen muss und eben auch die ständige Lehrerreserve ausbaut.
Und jetzt aktuell zum Beitrag 2019.
Ja, das betrifft in Baden-Württemberg alle, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Das sind mehr als 5.000. Die sind über die Sommerferien arbeitslos, auch wenn sie nach den Sommerferien eine feste Stelle bekommen. Und es betrifft die rund 4.000, die einen befristeten Vertrag hatten, die Vertretung gemacht haben, die eingestellt wurden, weil es keine anderen Lehrkräfte gab und die vielleicht auch nach den Sommerferien wieder im Klassenzimmer stehen. Auch die alle bekommen über die Sommerferien kein Gehalt. Unter den befristet Beschäftigten, die ausgeholfen haben an den Schulen, sind Lehrerinnen und Lehrer mit abgeschlossener Lehrerausbildung, die eben noch keine feste Stelle haben. Und es sind auch immer mehr Personen darunter, die keine Lehrerausbildung haben, keine abgeschlossene Lehrerausbildung, die Erfahrung gesammelt haben, die sich bewährt haben und die oft auch nach den Sommerferien dann wieder an den Schulen arbeiten.
Das sind dann ja oft auch gerade LehrerInnen, die als Füller für ausfallende LehrerInnen, die zum Beispiel wegen der Schwangerschaft ausfallen, gebraucht werden. Ist das richtig?
Ja, wir haben sehr, sehr viele junge Frauen, die in den Schuldienst eingestellt werden und die bekommen erfreulicherweise auch Kinder und die Zahl der Ausfälle wegen Mutterschutz und Elternzeit, natürlich auch Elternzeitfälle von Männern, nehmen deutlich zu, weil der Anteil junger einfach immer größer wird. Und das Kultusministerium selbst hat eine kleine Vertretungsreserve aus festbeschäftigten Lehrerinnen und Lehrern. Das sind aber viel zu wenig.
Was bedeutet das denn jetzt für die LehrerInnen, die über die Sommerferien entlassen werden? Wie können die überbrücken? Das sind immerhin 6,5 Wochen ohne Lohn.
Ohne Lohn und zum Teil auch ohne Krankenversicherung, denn die, die ihre Ausbildung jetzt abgeschlossen haben, waren in der Zeit Beamte auf Widerruf und in der Zeit darf jemand keine Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einbezahlen. Das heißt, sie sind auf Hartz IV angewiesen, was ja dann auch vom Einkommen des Partners, der Partnerin wieder abhängt. Und es ist vor allem dann, wenn sich jemand auf Wohnungssuche begibt, hochproblematisch. Denn wer bekommt denn heute eine Wohnung bei dem angespannten Wohnungsmarkt, wenn er oder sie kein unbefristetes Einkommen vorweisen kann? Dazu kommt, diejenigen, die ein Schuljahr lang als Vertretung ausgeholfen haben, auch die haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, denn selbst die, die ein ganzes Schuljahr in der Schule gearbeitet haben, haben nur von September bis Juli gearbeitet. Das sind keine 12 Monate und Anspruch auf Arbeitslosengeld haben Personen erst, wenn sie 12 volle Beitragsmonate einbezahlt haben. Das heißt, wenn am letzten Schultag, am Freitag, sich alle auf die Ferien gefreut haben, war es für diese vielen Menschen ein Auftakt in eine unsichere Zeit, die sie finanziell überbrücken müssen und die sie möglicherweise auch in Bezug auf Wohnungssuche in eine schwierige Situation bringt. Denn auch die Lehrerinnen und Lehrer, die am Ende ihrer Ausbildung jetzt wissen, ich habe im neuen Schuljahr eine Stelle, können das ja jetzt noch nicht unbedingt belegen und vorweisen.
Jetzt ist Baden-Württemberg das Bundesland mit den meisten LehrerInnen, die über die Sommerferien entlassen werden. Wie sieht das in anderen Ländern aus? Gibt es auch Länder, die das nicht machen?
Ja, die anderen Bundesländer haben längst kapiert, dass sie sich in Zeiten des Lehrermangels es nicht mehr leisten können, die jungen Leute, sind ja auch nicht nur junge, in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Auch Rheinland-Pfalz hat sich jetzt entschieden, die Sommerferien zu bezahlen. Hessen macht dies seit längerem für einen großen Teil der befristet Beschäftigten. Das heißt, gerade die Bundesländer, die um uns herum liegen, machen jetzt bessere Angebote. Das ist in Zeiten des Lehrermangels sehr schwierig. Und andere Bundesländer haben auch erkannt, dass sie die Personen, die noch keine abgeschlossene Lehrerausbildung haben, denen noch Teile einer Qualifizierung fehlen, die aber an den Schulen richtig gute Arbeit leisten, dass sie denen ein Qualifizierungsangebot machen, damit sie die Voraussetzungen erfüllen, um dann auch regulär eingestellt werden zu können. Solche Angebote gibt es in Baden-Württemberg für die allgemeinbildenden Schulen weiterhin nicht. Das kann sich unser Land nicht weiter erlauben, denn diejenigen, die eben nicht die volle Ausbildung haben, bekommen keine berufsbegleitende Qualifizierung und unterrichten trotzdem jahrelang an unseren Schulen. Andere Bundesländer geben diesen Bewerberinnen und Bewerbern eine Qualifizierung, um sie dann zu gleichwertigen Lehrerinnen und Lehrern zu machen.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 1. August 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.